Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen spannenden Folge Artist on Air. Der SaaS-Zirkus heute zu Gast in Hamburg beim, ja, wie soll ich es beschreiben, Investor, Managing Director, Advisor, aber vor allem Fundraising Mastermind Iskender Dirik.
Dich zurück und du hast 12 Minuten lang, weiß ich bis heute, weil darauf wurde optimiert, das ist was genau, 12 Minuten lang. 12 Minuten lang hast du eine gute Zeit. Das ist Visual Storytelling. Das macht richtig Spaß zuzugucken. Du wirst durch so einen Film geführt. Und das funktioniert nicht, wenn du da mit deinen Handout-Decks ankommst. Und dann kommen Gründer und sagen, ja, aber das ist ja Aufwand. Da muss ich ja 2 Decks pflegen. Und dann sage ich, ja, das ist aber vielleicht das wichtigste Dokument deines Gründerlebens. Also überleg mal, wie wichtig jetzt Fundraising für dich ist. Wenn es nicht so wichtig ist, dann ist das vielleicht der falsche Weg für dich. Wenn es nicht mal wichtig genug ist, dass du 2 verschiedene Versionen anfertigst.
Ja, ihr Lieben, wir sprechen heute über Pitching und Fundraising und ich habe dafür Iskender zu Gast, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Wir steigen daher ganz, ganz tief ein und analysieren die größten Fehler, die man im Fundraising machen kann, beziehungsweise umgekehrt die wichtigsten Tipps, die man unbedingt beachten sollte. Wir steigen ein mit der Bedeutung des Crocbrains, des Reptiliengehirns und welche Rolle dieses dabei spielt, Informationen zu prozessieren. Wie muss ein Pitch gestaltet sein, dass man überhaupt durchgelassen wird und der Gegenüber offen und bereit ist, komplexere Sachverhalte zu verstehen. Wir sprechen über die 6 Stimuli, die es gibt, um ein Pitch-Deck oder einen Pitch interessant zu machen und eine Story wirklich emotional aufzuladen. Wir sprechen über den Mut zur Lücke. Manchmal ist es besser, einfach Informationen zu verknappen oder auch mal die TAM-Folie wegzulassen. Wir sprechen über die Bedeutung von Remote. Wie hat sich denn Pitchen und Fundraising verändert in Zeiten, wo Meetings nicht nur physisch stattfinden? Und wir sprechen über ganz, ganz, ganz viele andere valuable und wirklich hilfreiche Hands-on-Tipps, die euer Fundraising aufs nächste Level bringen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in den nächsten 45 Minuten mit Iskender Dirik und mit mir, Julius Göllner. Let's go!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Und heute zum frühen Morgen hier bei mir im Podcast-Studio Iskender. Guten Morgen.
Moin.
Moin, moin. Freut mich sehr, dass du da bist. Wir sprechen heute ganz viel und tief übers Fundraising. Aber bevor wir das machen, Iskender, stell du dich doch gerne mal vor. Wer bist du und was machst du eigentlich?
Ich bin ein Hamburger Jung mit türkischen Wurzeln und bin seit jetzt über 20 Jahren im Digitalbereich unterwegs. Eigentlich so in 3 Rollen als Unternehmer, sehr viel Startups gegründet, zu viel in meinen 20ern. Das ist ein Thema für sich. Ich habe eine Softwareentwicklungs- und Technologieberatungsagentur geführt für viele Jahre, die dann verkauft wurde. Und dann bin ich auf die andere Seite des Tisches gewechselt, bin Investor geworden, habe für Bauer eine 100-Millionen vorgeleitet, habe für Microsoft ein Startup-Programm, das exklusivste Startup-Programm weltweit mit aufgebaut für Kontinentaleuropa, bin dann zu Samsung, habe da das VC-Geschäft in Europa geleitet. Bin jetzt seit vielen Jahren Venture-Partner für EQT Ventures, bin Senior Advisor für einen coolen neuen Early-Stage-Fonds aus London, mache Angel-Investments. Also ich bezeichne mich selbst als Investor, Advisor und mit einem sehr operativen Hintergrund. Und neben all diesen Sachen habe ich eine Passion und das ist Gründern helfen, Gründern und Gründerinnen helfen dabei, besser zu sein in dem, was sie machen. Mit einem starken Fokus aktuell auf das Thema Fundraising.
Und das machst du, wie ich weiß, ist genau auch in einer gewissen strukturierten Form. Vielleicht kannst du uns da noch einmal einen Einblick geben, wie hilfst du GründerInnen und in welchem Format bietest du denen das an?
Ja, sehr gerne. Also wie viele von uns, die so Angel Investments machen oder auch Vollzeit-VC sind, das so kennen, werden wir öfter mal angehauen, links und rechts, so, hey, kannst du mal helfen, kannst du mal aufs Pitch-Deck schauen, ich hätte da eine Fundraising-relevante Frage, so, und so läuft es auch bei mir seit vielen Jahren und irgendwann dachte ich mir dann, das skaliert nicht so richtig und das ist auch sehr punktuell immer, wenn ich dann helfe, wenn ich mal mit jemandem spreche. Und ich muss das besser strukturieren, ich muss das, und da habe ich mich auch daran erinnert, hey, ich habe bei Microsoft einen Accelerator für Scale-Ups aufgebaut und da ging es darum, strukturierte Programme aufzubauen. Und das habe ich dann für mich selbst gemacht. Ich habe quasi meinen eigenen Accelerator aufgebaut, meinen eigenen Fundraising-Accelerator. Das heißt, es ist ein sehr strukturiertes Programm, wo wir selektierten Gründerinnen und Gründern beim Fundraising helfen und das wirklich 360 Grad. So, da gibt's eine Komponente, die ist Learning, die ist wirklich, du setzt dich hin, egal wie alt, wie senior du bist, lieber Gründer, du setzt dich hin und ziehst dir mal Content rein von mir. So, und der ist sehr unique, der Content, behaupte ich jetzt einfach mal. Und daneben gibt es die Komponente, wir haben Badges, wir arbeiten in Gruppen und kommen dann wöchentlich zusammen, treffen uns und besprechen unsere Challenges, die wir beim Fundraising haben. Die Gründerinnen und Gründer kriegen mein Input und da geht es wirklich um alles, was Fundraising so mit sich bringt. Und das ist ja, also einer der Gründe, warum Fundraising so nicht so trivial ist, ist ja, weil es so komplex ist. Weil es geht einmal darum, was ist eigentlich deine Strategie, was ist die Ist-Situation, was ist deine Product Roadmap? Und dann geht es darum, wie verkaufe ich das Ganze? Ja, also ich sage mal, es gibt so den Reality Layer und dann gibt es den Perception Layer und du musst an beiden arbeiten. Und deswegen besprechen wir alles, was Fundraising relevant ist. Wir testen im sicheren Raum, wir simulieren im sicheren Raum. Ich sage mal, die Gründerinnen und Gründer holen sich lieber eine blutige Nase bei mir, als später eine gebrochene Nase vom VC. Und was wir auch machen, ist manchmal so, was ich liebe, ist, wenn Gründer und Gründer mir dann einfach mal irgendwie eine E-Mail zeigen, die sie bekommen von einem VC und dann so, hey, Eskender, wie interpretierst du das jetzt? Also das ist so, wir schaffen da einen sicheren Raum für Gründerinnen und Gründer, um Dinge vertrauensvoll zu besprechen mit jemandem, der zumindest dann noch nicht auf ihrem Cap-Table ist, ja, der damit nicht biased ist. Und ich sehe mich selbst da so als Ally, als Mentor im Hintergrund. Ja, ich auch wenn einige Gründer und Gründer kommen und sagen, kannst du nicht für uns irgendwie fundraisen und wir geben dir ein paar Prozente ab, sage ich, nee, das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die du als Gründerin oder Gründer in diesem Gründerleben haben musst. Deswegen bin ich da, um dich besser zu machen bei dem Thema, in dem Thema.
Vielen Dank für diese einführenden Erklärungen. Ist generell, was mich sehr, sehr freut, ist, dass wir, glaube ich, heute hier jemanden haben, der in ganz unterschiedlichen Rollen Fundraising gesehen hat und vollzogen hat. Einmal als Berater, einmal selbst auf der VC-Seite viele Pitches und Prozesse und Teams gesehen. Daher freue ich mich mit dir heute über die größten Fehler zu sprechen, die man im Fundraising so als Team machen kann. Und würde da direkt mal in Fehler Nummer 1 reingehen. Was ist aus deiner Sicht so und mit deiner Erfahrung, was ist so der größte Fehler, den du siehst, den GründerInnen im Fundraising machen?
Oh, Gottes Willen. Der vielleicht größte Fehler ist, einer der größten, der vielleicht größte, und da reihen sich ganz viele andere oder ganz viele Unterfehler in dieses Oberthema. Das ist, dass Gründerinnen und Gründer sich zu wenig um das Krokodil kümmern.
Das ist ja spannend. Also, das ja. Krokodil im Raum. Da musst du, glaube ich, ein bisschen Fleisch an den Knochen geben.
Genau.
Also, okay. War jetzt nicht sofort selbsterklärend.
Ach so, okay, sorry. Vielleicht wissen ja die Neurowissenschaftler unter deinen Zuhörern, worauf ich hinaus möchte. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Anteil da ist, aber also, wir haben ja so verschiedene Hirn- oder Hirnareale. Und darüber wird viel zu wenig gesprochen im Fundraising. Ja, es geht immer sehr viel um, welche Struktur sollte dein Slide Deck haben? Ja, wie rechnest du jetzt ein Tam, Sam, Som aus? Aber ein Thema bekommt nicht genug Aufmerksamkeit und das ist das Thema Aufmerksamkeit. Nämlich, wie schaffst du es, bei einem Investor Aufmerksamkeit zu bekommen und dann zu halten? Bekommen und zu halten. Während eines Pitches, während der Investor sich dein Deck anschaut, alleine, ja, wie schaffst du es, dass der bei Seite 2 denkt, geil, ich muss mir die nächste Seite anschauen. Wie schaffst du es, dass der bei Slide 3 immer noch die volle Aufmerksamkeit auf deinem Deck hat und nicht der E-Mail, die gerade reinkommt, nebenan und sagt, ich muss das Ding jetzt bis zum Ende anschauen. Voll spannend hier. Ja, und das schaffst du unter anderem, indem du dich ein bisschen mehr ums Krokodil kümmerst. Und damit meine ich, wir haben einmal unseren Neokortex. Ja, das ist der Bereich des Hirns, der für logische Entscheidungen zuständig ist. Da wird prozessiert. Das ist so, da wird richtig Brain Processing Power investiert. Das heißt, da gehst du durch Informationen, verstehst, analysierst die, versuchst auf Basis von Datenpunkten Entscheidungen zu treffen. So. Und die meisten Gründer da draußen, die adressieren den Neokortex, wenn sie pitchen. Ja, ist alles sehr, sehr logisch.
Ja, komplexe Informationen, große Schaubilder, sehr prozessual.
Und ich spreche jetzt hier so, ja, jetzt hätte ich die Weisheit mit Löffel, gelöffelt, ja. Ich war früher Strategieberater, das habe ich jetzt übersprungen, wie viel paar andere Stationen in der kurzen Vorstellung. Ich war Strategieberater und habe so, ich wurde dafür bezahlt, pixelperfekte Strategie-Slides für große Medienkonzerne zu bauen. Und dann dachte ich so, ey, ich weiß, also ich bin total, als ich dann Unternehmer geworden bin und gefundraised habe das erste Mal, ich bin voll gut vorbereitet hier. Und dann habe ich diese, ich zeige das auch öfter mal meinen Gründern, die Echtzeitbeispiele, da habe ich dann mein erstes Pitch-Deck. Das war, glaubt ihr es nicht, aber es sind über 60 Slides. Und wenn ich sage 60 Slides, meine ich, jedes Slide wäre für sich eigentlich nochmal 5 Slides wert, weil das so inhaltsschwer war. Und Kagers und Market Research und Analysen da. Ich bin mir sicher, bis heute, ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, der dieses Pitch-Deck bis zum Ende durchgelesen hat. Ja? So. Also, die meisten Gründerinnen und Gründer, die adressieren den Neokortex. Was sie aber stattdessen mehr tun sollen, ist das sogenannte Reptilian Brain zu adressieren. Das ist nämlich der älteste Part unseres Hirns, und das ist der, der instinktiv funktioniert. Das ist der, der unbewusst funktioniert. Jeder, der Daniel Kahnemann gelesen hat, wie war der Titel? Hast du ihn gelesen? Think Slow. Ja, ich kriege das immer durcheinander.
Act Fast, also ja, genau.
Act Fast irgendwie so. Ich krieg das
oder
immer durcheinander.
Pitch Me Anything ist auch eine super auch Quelle gelesen, für,
auch super.
Für das Thema.
Ja. Auch super. Ja, aber Daniel Kahnemann spricht da von System 1 und System 2. So können wir es auch zusammenfassen. System 1 ist das, was instinktiv unbewusst entscheidet. Und das System 2 ist das, was prozessiert, was überlegt, abwägt und dann Entscheidungen fällt. Und was Gründerinnen und Gründer viel mehr machen müssen, ist System 1, das Reptilian Brain zu adressieren. So, weil, und das vergessen viele Leute da draußen, jetzt kommt ein richtiger Schocker, VCs sind Menschen. Die funktionieren auch so wie andere Menschen. Ja, die werden auch durch Emotionen getriggert. Und das, was wir kennen aus der Marketingwelt, wo nämlich gesagt wird, hey, du fällst Entscheidungen für einen Kauf emotional und dann versuchst du das im Nachhinein zu rationalisieren, warum du etwas gekauft hast, das ist oft auch für VCs der Fall. Ja? Das heißt, es gibt, und gerade im Early-Stage-Bereich ist oft so, da werden dann VCs gefragt, was fandst du jetzt an dem Case so super, und dann wird postrationalisiert. Aber oft ist es so, ich sitze in diesem Meeting und ich denke, boah, also geil, irgendwas ist geil hier, ja, irgendwas, der Flow ist geil. Und da wird mein Reptilian Brain adressiert. So, und jetzt natürlich die große Frage, wie machst du das?
Da bin ich jetzt mal gespannt, wie man das macht. Okay. Ich glaube, das Kahnemann-Buch ist Thinking Fast and Slow oder langsames slow. Denken, schnelles ja, okay. Denken. Genau, ne? Das ist der. Packen wir in die Shownotes für alle, die es interessiert, uns noch nicht gelesen haben. Super
Mega.
Literatur, kann ich nur empfehlen, also bin ich bei dir. Aber wir kommen zurück zur Fragestellung, wie macht man das in Szene? Also ich bin völlig bei dir, weniger komplexe Informationen darstellen, viel weniger Prozesse und Sachverhalte, mehr das Croc-Brain oder das Reptilian-Brain adressieren. How does it work?
Ja, darüber könnten wir jetzt so 72 Stunden am Stück sprechen, aber ich komme also mit den, ich versuche es mal auf die wichtigsten Punkte zu kondensieren. Also, das Erste hast du eigentlich schon gesagt, der Klassiker ist einfach Information Overflow. Die meisten Pitch-Decks haben zu viel Information. So. Und ich verstehe das, been there, done that. Als Gründer bist du so, oh, das sind alte, die müssen das wissen.
Das ist wichtig. Müssen, das ist wichtig.
Ist voll wichtig, das ist wichtig. Und du weißt das und du kennst dein Baby. Und was richtig schwerfällt, das kennen alle, die generell Präsentationen bauen, ist, wenn du schon mal etwas weißt und auch Slides entwickelt hast, dann zu kürzen. Ja, das ist ja mal, kürzen ist, da haben wir ja alle Angst vor. Das tut richtig weh. Das ist so wie, Quentin Tarantino hat bei der OMR vor irgendwie 2 oder 3 Jahren, wo er da auf der Bühne war, hat gesagt, you have to kill your darlings. Ja, das ist so im Filmbusiness sehr, sehr wichtig. Und genauso ist es für Gründerinnen und Gründer. Ihr müsst euch lösen von diesen, ich weiß das, das sind Informationsschnipsel, das ist wichtig. Ja, so, und was mir in meinem Leben sehr, sehr geholfen hat, ist dieses Mindset. Das ist das Mindset, das Ganze als Game zu betrachten. Und was Gründerinnen und Gründer meistens unbewusst tun, ist, sie versuchen gleich am Anfang den Endgegner zu besiegen. Also, die müssen all die Informationen haben, die relevant sind, die Investoren. Ja? Wenn du am Anfang ein Handout-Deck rausschickst zum Beispiel, hast du nur ein Ziel. Und das Ziel ist nicht, das Funding zu bekommen. Das ist das falsche Mindset. Das richtige Mindset ist, dein Ziel ist, zum nächsten Level zu kommen. Das nächste Level ist eine Einladung zum Gespräch. Und dann arbeitest du in Level 2 daran, in Level 3 zu kommen. Und du fokussierst dich nur darauf und nicht auf das Endgame. So. Und das heißt, das ist ein wirklich fundamentaler Mindset-Shift für viele Gründerinnen und Gründer, mit denen ich auch zusammenarbeite, egal wie smart, wie erfahren, wie alt die sind, dieser Mindset-Shift zu dieses Papier, dieses Dokument hat erstmal nur ein Ziel, nämlich das, dass ich diesen Call bekomme. Ja, so. Das heißt, ich brauche nur so viel Information, um auf der anderen Seite so viel Interesse zu wecken, dass die andere Seite sagt, ach, da möchte ich gerne mehr zu erfahren. Versus, also, wenn ich so viele Decks sehe, dann, und wie gesagt, ich habe das selbst gemacht, dann kommt da so ein bisschen der Eindruck, als würde der Gründer oder die Gründerin jetzt denken, okay, wie schauen wir, wie siehst uns Decks an? Man denkt manchmal so, okay, da kommt jetzt so ein Deck, das drucke ich aus, ja, dann setze ich mich abends auf die Couch mit dem Wein und lese mir so Seite für mit meinen Markern vorbereitet, Seite für Seite durch und da habe ich eine Frage zu, da, da, da. Versus Reality ist, es ist schon mal eine große Leistung, wenn du mich dazu bekommst, überhaupt dieses PDF anzuklicken oder den DocSend-Link anzuklicken. Und dann entscheidet es sich innerhalb von Sekunden, ob ich überhaupt weiterlesen möchte. Und selbst wenn ich weiter, da gibt es ja diese ganzen DocSend etc. Statistiken, wie das durchschnittlich, wie sie sich durchschnittlich so ein Deck für 3,5 Minuten anschaut, das wird immer weniger. Und dafür muss man auch erstmal das Dokument öffnen. Also, dein einziges Ziel sollte es sein, so wenig Informationen, oder andersrum, so viel Information wie notwendig, um zu diesem Call zu kommen. So, und dann muss man natürlich auch ein bisschen besser verstehen, wenn man das Thema mastern will, was triggert denn unser Reptilian Brain? Ja, und da gibt es 6 Stimuli, wenn wir kurz ein bisschen tiefer gehen, wenn man doppelklickt, da gibt es 6 Stimuli, die unser Reptilian Brain triggern. Nummer 1, unser Reptilian Brain liebt Visuals. Ja, und das ist, glaube ich, selbsterklärend. Geile Visuals. Und mit geilen Visuals meine ich nicht, ich hatte letzte Woche einen Gründer, der hat das von mir alles gelernt so. Und dann hat er da überall auf jedem Slide so eine Illustration raufgepackt, die er anfertigen lassen hat. Ja, also diese klassische Illustration, die man von irgendwelchen Landingpages kennt. So, Visual heißt nicht irgendein geiles Visual. Visual heißt ein Visual, das cool ist, das sofort, dass man sofort verdauen kann. Sorry, ich bin ein bisschen mal im Denglisch hier. Digesten wollte ich sagen. Verdauen kann. Das aber natürlich hilft, deine Message rüberzubringen. Deine Kernmessage rüberzubringen. Also nichts random.
Ja? Das heißt jetzt irgendwie also, erstes Slide auf dem Pitch-Deck, sagen wir mal, auf dem Appetite-Deck, ja, also sozusagen noch nicht das Full-Deck, sondern würdest du sagen, Kern-Message plus starkes Visual? Ist genau?
Ah, it depends. Da kommen wir vielleicht heute noch hin. Ich bin kein Fan von fixen Strukturen und Templates.
Mhm, okay.
It depends. Die Kurzantwort ist, kommt darauf an, was am besten für deine individuelle Story funktioniert.
Verstanden.
So, ich weiß, das lieben viele Gründerinnen und Gründer nicht, die wollen gerne Frameworks haben, die so, mach's genau so, geh hin und mach's. Ich bin kein Fan dieses Mindsets, aber da kommen wir vielleicht noch hin zu dem Thema. Also, Visuals, die helfen, deine Message rüberzubringen. Und ich kämpfe jede Woche mit Gründerinnen und Gründern, was zum Beispiel das Thema Text angeht, wie viel Text. Das fällt ihnen so schwer, Text wegzunehmen. So, unser Reptilian Brain kann mit Text nicht so viel anfangen. Es liebt gute Visuals. 1. Nummer 2. Emotionen. Emotionen triggern unser Reptilian Brain. Und jetzt weiß jeder da draußen, hört wahrscheinlich 3-mal pro Tag, wie wichtig Storytelling ist. Hört das nicht zum ersten Mal von den Scanner. Das Problem ist, Wissen ohne Anwendung ist nutzlos. So, die meisten wenden es nicht an. Stories Also das gesamte Pitch-Deck muss eine Story sein, muss eine fesselnde Story sein. Und gute Stories triggern unser Reptilian Brain. Nummer zwei. Nummer drei, Anfang und Ende. Unser Reptilian Brain schenkt besonders viel Aufmerksamkeit dem Anfang und dem Ende von etwas. So, jetzt können wir da noch tiefer reingehen. Das wird jetzt zu weit gehen für den Podcast, warum das so ist, warum das für unsere Vorfahren wichtig war. Wichtig ist für uns nur zu wissen, das, was am Anfang und am Ende deines Handouts, aber auch deines Pitches passiert, wird hängen bleiben, wird am meisten hängen bleiben, ist am wichtigsten. Und die wenigsten da draußen machen sich Gedanken, was mache ich am Anfang, was mache ich am Ende.
Und ja, am Ende kommt meistens Contact Page.
Ja, yes. Genau, super. Da, letzte Woche hatte ich auch wieder so einen klassischen Fall von QR-Code noch drauf.
Ja. Ja?
So, okay, super. Ja. Hat sich Gedanken gemacht zum QR-Code, aber nicht, wie gehe ich stark da raus? Wie gehe ich so raus, dass das letzte Slide nochmal so einen Punch gibt, den letzten Punch, bam!
Ja.
So. Und der Anfang ist einfach auch da. Ich habe ja gesagt, immer denken von Level zu Level. Und beim Slide Deck ist das von Slide Deck zu Slide Deck. Wie kriege ich es hin, dass die erste Seite, das erste Slide so spannend ist, dass jemand auf Slide 2 gehen möchte? Und dann von 2 auf 3. Da. So geht's weiter. Es ist ein konstantes Kämpfen um Aufmerksamkeit. Und deswegen macht euch Gedanken dazu, wie ihr anfangt, wie ihr von Anfang an direkt Aufmerksamkeit bekommt. Und wohin ich mehr und mehr gehe, ist zu lehren und zu sagen, macht doch mal was Unkonventionelles. Ja, es muss nichts Albernes sein, aber fangt mal vielleicht direkt an, statt vielleicht mit dem, was fast keiner macht, statt mit dem klassischen Deck, Cover Deck, fangt mal vielleicht an mit einem Controversial Fact oder mit irgendeinem Visual, wo man guckt und denkt, hä, was geht jetzt ab? So, Anfang, Ende ist wichtig. Dann haben wir noch, was haben wir noch? Drei Trigger, die wichtig sind. Drei Stimuli, die wichtig sind, um das Reptilian Brain zu triggern. Der vierte ist self-centered. Ja, also egoistisch das richtige Wort ist, aber für uns ist wichtig, what's in for me.
Ja. Ja.
Und das natürlich auch bei einem Investor, ja, der möchte verstehen, wie du deinem Kunden hilfst. Das ist super wichtig. Der möchte verstehen, was deine Motivation ist. Ist super wichtig, aber am Ende möchte er wissen, ist da jetzt Business für mich drin oder nicht? Ist die Opportunität groß oder nicht? Das darf man nicht vergessen. Und das triggert unser Reptilian Brain, wenn wir merken, puh, FOMO, wenn ich da jetzt Nein sage, könnte ich was verpassen. Das triggert das Reptilian Brain. Zwei mehr. Wir lieben Dinge, die tangible sind, die anfassbar sind, so konkret wie möglich. Unser Reptilian Brain hasst abstrakte Konzepte, weil da muss es immer selbst überlegen, wie bringt man jetzt dieses abstrakte Konzept in die Realität? Was heißt das jetzt ganz konkret? Das kennen wir doch alle, wenn wir irgendwie auch so Ideen, also wir kennen das alle und Investoren kennen das aus der Sicht, du kriegst jetzt irgendeine abstrakte Idee gepitcht, aber du verstehst nicht so richtig, das ist nicht so anfassbar. Ja? Und das hat auch zu tun mit Information Overload. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Problem, dass die meisten Gründer und Gründer es nicht hinbekommen, das so richtig konkret anfassbar zu machen. Und die sind auch oft Opfer des sogenannten Curse of Knowledge, also dem Fluch des Wissens. Und was das bedeutet ist, wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst, wie es war damals, als du nicht Experte in deinem Thema warst. Mhm. Und ja. So, du setzt Dinge voraus, die du nicht voraussetzen solltest, und dadurch werden Dinge nicht so anfassbar. Und das mag unser Reptilian Brain nicht. Also mach Dinge so anfassbar wie möglich. Und der letzte.
Eine Frage dazwischen ist genau, ja, habe ich zu Punkt 5, weil das widerspricht sich aus meiner Sicht ja vielleicht ein bisschen, oder klär mich auf. Ja, du willst es anfassbar machen und auf der anderen Seite willst du aber auch diese große Vision zeigen, damit FOMO entsteht und jemand was verpassen könnte. Ne? Und das ist ja jetzt, sag ich mal, Stand heute nicht so einfach, weil ich muss ja über was sprechen, wo ich in 7, 8 Jahren bin, wo der IPO stattfindet und der Investor dann irgendwie 50x als Fund-Returner rausnimmt. Das heißt, wie kriege ich denn diese Tangibilität und so dieses there will be something big unter einen Hut?
Du hast es eigentlich schon gesagt, indem du beides machst. Ja, also, okay. Und das, sehr gute Frage, auch weil das uns eigentlich direkt zu dem letzten Stimuli bringt. Und der ist nämlich Kontrast. Unser Reptilian Brain liebt Kontraste. Was wir überhaupt nicht mögen, ist, wenn alles mal so gleichförmig ist. Ja, das Gleiche gilt für Stimme beispielsweise. Wir hören ja ungern jemandem zu, der immer so monoton erzählt, gleiche Geschwindigkeit, gleicher Ton, sondern wir lieben es, wenn jemand mal so ein bisschen Varietät reinbringt, ja, so ein bisschen Spannung und dann auf einmal eine Geschichte erzählt und dann wird es richtig spannend. Was jetzt passiert, werdet ihr echt nicht glauben. Ja? Und das Gleiche gilt für zum Beispiel, was du gerade gesagt hast. Auf der einen Seite der Kontrast zwischen Vision in der Zukunft und was ist es eigentlich gerade? Das ist ein Teil der Story, ein ganz, ganz spannender Teil, dieser Kontrast. Dann, ganz wichtig beim Kontrast auch, also, wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, Malte Kosup, den Gründer von Parloa.
Der auch hier im Pod und, war. Liebe Grüße gehen an Malte an der Stelle schon mal raus.
Liebe Grüße an Malte, das haben wir jetzt, ich glaube, in eurem ging Grüße an mich raus, jetzt haben wir es umgekehrt. So, und Malte ist... Der hat ein Pitch hingelegt, das ist einfach Masterclass. Der ist bei uns in der Hall of Fame. Und der hat ganz viele Sachen richtig gemacht. Aber eine Sache, die er richtig geil gemacht hat, ist dieses Kontrastthema. Sein gesamter Pitch, also du kannst eigentlich gar nicht wegschauen bei dem Pitch. Das ist die ganze Zeit, hält der die Aufmerksamkeit, zieht sie wieder hoch, baut Spannung auf. Und er arbeitet so krass mit Kontrast. Und mit Kontrast arbeiten kann heißen, du wechselst die Form deiner, wenn du jetzt pitchst, ja, also jetzt es gibt einmal das Handout-Deck und dann gibt's du pitchst. Und dafür solltest du by the way ein anderes Deck haben. Können wir auch nochmal zukommen. Ja. Du pitchst. Und wenn du pitchst, dann kannst du zum Beispiel Kontrast erzeugen, indem du nicht immer das gleich in der gleichen Form pitcht. Heißt, nicht indem du die ganze Zeit irgend nur was erzählst, sondern indem du, wie Malte zum Beispiel, sagst, jetzt mache ich mal eine Demo. Und jetzt gehe ich wieder zurück ich spreche über die Vision. Jetzt mache ich aber wieder eine Demo. Und so, und jetzt zeige ich mal was. Und zack, 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 zack. So, und was er richtig geil gemacht hat, und das ist etwas, ich glaube, da ist Salesforce historisch auch sehr gut, ist so den Kontrast aufzeigen zwischen dem Problem in der aktuellen Welt und das so richtig schön dramatisch machen, ja? Das liebt unser Reptilian Brain auch, Drama. So richtig schön dramatisch, wie scheiße es läuft in einem bestimmten Thema. Also bei Malte ist es Customer Service, wie ätzend Customer Service im Bereich Calls, also wenn ihr bei einer Hotline anruft und dann kommt diese Roboterstimme und die nervt euch eigentlich nur. Und der zeigt so richtig anfassbar, tangible, ja, der zeigt so richtig anfassbar aus, wie schlecht die Experience heute ist, wenn man irgendwo bei einer Hotline anruft. Und dann kommt sofort aber, so läuft das mit Parloa. Ist die Welt eine bessere mit Parloa. Und dieser Kontrast, das macht er so, so gut. Und das ist der letzte Stimulus, den man kennen und nutzen muss, um das Reptilian Brain eines Investors anzusprechen.
Jetzt haben wir diese sechs spannenden Stimuli, die in einem Hall of Fame Deck wie bei Malte drin sind. Das kann aber die wahrscheinlich, wenn man sich die Realität anschaut und tagtägliche Decks bekommt, die da nur zu geringen Teilen drin sind. Lass uns doch mal über Kontrast sprechen, über die Realität heute. Wie sehen denn aus deiner Erfahrung Decks heute aus, was sind so die gröbsten Fehler, die da drin passieren? Information Overflow hatten wir schon, aber vielleicht gibt es ja noch so zwei, drei weitere Sachen, wo du denkst, okay, das passiert andauernd, dass das extrem schlecht läuft.
Ja, also du hast vollkommen recht. Es gibt wenig in der Hall of Fame. Es ist nicht so, dass da der Raum eng wird in der Hall of Fame, der geilsten Pitches. Und man muss auch sagen, ja, dass viele Gründerinnen und Gründer, die eine gute Runde drehen, die drehen trotz ihrer Pitch-Fähigkeiten. Und nicht weil.
Okay. Ja. Okay.
So, also erstmal, die meisten Pitches sind einfach total langweilig. Die sind richtig boring. Und da muss ich richtig kämpfen darum, meine Aufmerksamkeit zu halten, weil die Gründerin der Gründer es nicht schafft, diese Aufmerksamkeit bei mir zu halten. Und da bin ich. Also, um es mal jetzt tangible zu machen, ja, weil wir wollen jetzt nicht nur über abstrakte Konzepte sprechen, ja. So ein klassisches Beispiel in einer Pitch-Situation remote. Da zeigt mir dann ein Gründer oder eine Gründerin zeigt mir dann sein Slide-Deck, weil geshared Screen auf Zoom, und da stehen dann 10 Bullet Points. So, dass das erstmal Information Overflow ist und so, das haben wir ja schon besprochen, brauchen wir jetzt nicht überstrapazieren, das Thema. Aber dann sind da diese 10 Bullet Points from the get-go, also gleich da. So, jetzt fängt der Kollege an oder die Kollegin an, den ersten quasi vorzulesen. Ich sage immer, es ist Assisted Reading. Den ersten vorzulesen, während der anfängt, den ersten vorzulesen, habe ich die 10 schon durchgelesen. So, kannst du mich nicht dran hindern, kannst du keinen Menschen dran hindern, das passiert automatisch. Welches Incentive habe ich jetzt noch weiter zuzuhören? Während, ich habe hier gerade 3 Screens vor mir. Das siehst du nicht, sehen die Gründer nicht. Ich habe hier 3 Screens vor mir. Warum sollte ich jetzt noch zuhören, während Gründerinnen oder Gründer die anderen 9 Bullet Points vorliest? Ich habe die doch schon gelesen und lesen geht schneller als zuhören. Da gucke ich doch lieber auf die Slack-Message, die rechts ankommt. Da gucke ich doch lieber auf die, ist nicht geil. Ich sage nicht, dass das cool ist von mir. Da muss ich auch dran arbeiten. Aber die Ablenkung ist überall. So, dann zeig mir doch nicht, das kann ich selbst lesen. Dann zeig mir doch nicht all den Content auf, so, mal low-hanging fruit, ja. Wenn ihr es wirklich nicht hinbekommt, eure Slide-Decks sehr visuell zu machen, wenn die wirklich so textlastig sind, ihr habt jetzt keine Zeit, morgen steht ein Pitch bei Sequoia an. So, das Einfachste, was ihr machen könnt, ich bin ja kein großer Fan von PowerPoint-Animationen, ja, aber es gibt eine Animation, die ist der Hammer. Das ist nämlich die Appear or Disappear-Animation. Dann zeigt doch erstmal nur Bullet Point 1, während ihr über Bullet Points 1 sprecht. Dann zeigt ihr Bullet Point 2, dann, wenn ihr anfangt, über Bullet Point 2 zu sprechen. Ja, das ist auch Visual Storytelling. Ja, die Visuals, die sollten sich, ich sage auf Englisch, so unfolden, also aufdecken, eins nach dem anderen, während ihr erzählt. So, also großes Problem, was ich sehe, und die meisten sind eben langweilig. Die schaffen es nicht, Varietät reinzubringen, da ist kein Kontrast, es ist einfach nur monoton. Unter anderem auch, und da kommen wir jetzt zu einem der größten Fehler, die ich sehe, unter anderem auch, weil sich die meisten Gründerinnen und Gründer, und jetzt vielleicht unpopular opinion, zu stark an Empfehlungen halten, die es da draußen gibt, wie so ein Deck aussehen sollte. Und don't get me wrong, ich habe da draußen einen ziemlich gut frequentierten Artikel, wie so ein Pitch-Deck aussehen sollte, das ich selbst designt habe. Ich lehre selbst Pitch-Deck-Struktur. Das Problem ist, dass die meisten vorgehen nach Content-Follows-Design-Manier. Mhm. Das heißt, der Klassiker ist, die schauen dann nach Templates. Und da gibt es ja ganz viele Templates da draußen für Pitch-Decks. Die schauen nach Templates, die Gründer und Gründer, und dann versuchen sie, ihren Content passend zu machen. Den hauen sie dann rein. Und kleine Anekdote, kleiner Vergleich. Ach so, Gründer und Gründer arbeiten viel zu wenig, by the way, mit Metaphern und Analogien. Das hilft extrem, um Dinge tangible zu machen, by the way. So, kleine Anekdote, meine Frau, die coacht Gründerinnen und Gründer und Young Professionals und Young Leaders so, und die wollte sich neue Website bauen, und das ist ein Thema, mit dem ich mich ganz gut auskenne, und jetzt vor 2-3 Wochen hat sie da angefangen, sich Templates anzuschauen, Website-Templates, und ich sage, Schatz, das ist die falsche Reihenfolge, weil was sie machen wollte, ist Template aussuchen und dann den Content da reinhauen, so dass das passt mit dem Template. Ich sage, Schatz, vergiss jetzt erstmal den Formfaktor. Nicht Templates anschauen. Das, was du zuerst machst, ist, was ist deine Story? Welche Story möchtest du auf der Website erzählen? Und du gehst jetzt bitte in ein Notepad oder auf Papier, I don't care, in Post-its, und löst dich erstmal von der visuellen Komponente und schreibst auf, was ist die Story, die du erzählen möchtest. Und danach suchst du dir ein Template, das zu dieser Story passt. So. Design follows Content, Design follows Story, nicht umgekehrt. Und das ist ein ganz großer Fehler, den Gründer und Gründer machen. Das sehe ich auch in meinem Fundraising-Coup-Programm. Die sind so schnell im Slide-Deck, die sind so schnell bei PowerPoint oder Google Slides, bei Pitch, und denken sofort in Slides. Und das limitiert einem total im Storytelling. Du musst dich freimachen davon. Deswegen bin ich auch immer sehr vorsichtig mit, ich gebe jetzt Templates vor. Ich habe ja so ein Beispiel-Deck, tatsächlich online, so Pitch-Deck-Guidance mit einem eigenen Beispiel-Deck. Und jetzt sehe ich mehr und mehr Gründer noch gerade in meinem Programm, wo ich dann sehe, okay, die hat einfach das Template genommen und seinen Content reingepresst. Das geht manchmal gut, wenn es passt, und manchmal geht es nicht gut, wenn es nicht passt. So, also erst in ein Notepad gehen, aufs Papier gehen, was ihr mögt, wie ihr es lieber macht, und erstmal, was ist eure Story? Und da zwinge ich jeden Gründer da draußen zu, der mit mir arbeitet oder die mit mir arbeitet, erstmal die Story präsentieren, erstmal die Story fertig haben und dann über das Visuelle nachzudenken.
Visuals follow the story, nicht andersrum. Relativ klarer Point, finde ich sehr gut.
Und was damit einhergeht, ist auch so, es gibt ja so die klassische Pitch-Deck, es gibt so Common Sense, so was, welche Reihenfolge, die macht auch Sinn. Nur sehe ich sehr viele Gründer und gerade in letzter Zeit immer mehr Gründer und Gründer, die sich ein abbrechen an bestimmten Slides. Ja, so klassisches Beispiel, was ich jetzt die letzten 2-3 Wochen mit 2 Gründern hatte. Einer aus dem Foodtech-Bereich, einer aus dem Healthtech-Bereich, ist so das Thema Market Potential. Und die wollten, weil es die klassische Empfehlung ist, Tamsamsom, ja, Total Addressable Market, haben sich einen abgebrochen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, wenn ihr das gut hinbekommt, ja, wenn da eine geile Story daraus entsteht, weil derbe großer Markt adressiert werden kann und da ist auch wirklich ein Fundament dahinter, das ist jetzt nicht einfach, sorry, dahingeschissen. Ja. So, dann, okay, cool. Aber es gibt da draußen sehr viele Fälle, muss man einfach sehen, wo das in der klassischen Form echt schwierig ist, weil bestimmte Daten fehlen, weil du den Markt, jeder Case ist so individuell. Ja. Und die brechen sich einen ab, weil sie diese 3 Kreise da machen wollen. Und dann sage ich, Leute, guck mal, nochmal zurück zum Mindset. Ihr wollt zur nächsten Stage kommen. Es gibt da draußen, behaupte ich jetzt einfach mal, keinen einzigen Fall, wo ein Investor ein Handout-Deck gesehen hat am Anfang, das richtig geil war, voll compelling Facts, nur die besten Facts, nicht zu viel, geile Story. Und dann hat er sich oder sie sich gesagt am Ende des Decks, scheiße, jetzt hat hier irgendwie der war ja überhaupt kein Tamsamsom, das Market Potential Slide fehlt. Nö, die lade ich nicht ein, weil ich nicht weiß, was Tamsamsom jetzt hier bei dem Case ist. Never happened, won't happen. Ja, dann lass es doch raus. Dann hast du halt eine Gap. Aber besser, was ich immer sage, ist wichtig, auch wieder Mindset, lieber eine Gap haben, als ein Slide reinhauen, das eine schlechte oder nur eine mittelmäßige Kernmessage transportiert. Und oft ist das zum Beispiel wirklich Market Potential, ist so das klassische Slide, kennst du wahrscheinlich auch, wenn da dann irgendein Bullshit drin steht, nur um das gemacht zu haben. Ja, also wichtig ja, ist, die Story muss flowen. Ja, da muss ein geiler Storyflow sein und man muss einfach Interesse haben, am Ende mehr zu erfahren. Und auch da wieder, wie unser Hirn funktioniert. Wenn es Gaps gibt in einem Pitch-Deck und wenn alles andere aber geil ist, dann nehmen wir unbewusst an, dass die Gaps auch geil sind. Ja, wenn du so ein geiles Pitch-Deck hast und da ist jetzt kein klassisches Market-Slide, dann nimmst du unbewusst an, okay, die haben sich was dabei gedacht. Wenn ich danach frage, dann werden wir darüber gut sprechen können. Es wird gut sein. So, den Moment, wo du aber alles andere geil machst und da hast dann so ein scheiß Tamsamsom-Ding da drin, da, also ich werde jetzt nicht noch tiefer reingehen, was das mit unserem Hirn macht, dieses eine Ding, das beeinflusst negativ den Gesamteindruck. Ja? Ja. Deswegen einfach mal Mut haben, Dinge rauszulassen oder auch mal anders zu machen. Einfach mal teilweise mal Dinge umzustrukturieren, wenn es mehr Sinn macht für euch. Und das mögen Gründerinnen und Gründer nicht, weil sie gerne eine Step-by-Step-Anleitung haben wollen, immer so machen. Statt, puh, ich überlege jetzt mal, was ist die beste Story? Wie erzähle ich die? Von welchem Flow? Was sind auch zum Beispiel bei jedem Case sind die Sachen, die most compelling sind anders. Ja? Bei dem einen Case ist es irgendwie das Founder-Team, das schon derbe gute Referenzen hat, derbe guten Background. Bei dem anderen ist es ein junges Gründerteam, das aus der Hochschule kommt, aber vielleicht an irgendwas Geilem geforscht hat. Also, was sind so die unique Sachen, die es so richtig spannend machen? Die müsst ihr nach vorne stellen. Die müsst ihr betonen. So, und dann, also einen hätte ich noch, also ich habe noch viele, aber.
Ja, Martin Brinner, eigentlich bist du sehr unterhaltsam und spannend, dir zuzuhören ist, genau. Also bitte.
Danke. Klassiker, also das ist so, hört sich übertreiben, aber 98% machen es falsch. Ja. Ist das Thema tatsächlich, wir haben es kurz angerissen, 2-Deck-Version. 2-Deck-Version. Also, Leute, es ist ein Case. Das sind 2 völlig unterschiedliche Cases, ob ihr was per E-Mail schickt, dass ich mir dann durchlese, alleine, ohne euch, das funktionieren muss ohne euch, versus ihr pitcht, wenn wir uns virtuell oder in Persona sehen. Und euer Handout-Deck zu präsentieren ist Assisted Reading. Ja, das kann ich auch selbst. Ich brauche euch nicht, um Text vorzulesen auf einem Handout-Deck. Was ihr, und das zum Beispiel, Malte, der Hall of Fame Pitch, die haben 2 unterschiedliche Pitch-Decks, das Handout-Deck, da war richtig Fleisch, die haben auch da wieder unterschiedliche, eins zum Vorab verschicken, dann was richtig Inhaltsschweres für später. So, und dann haben die eine Präsentationsversion für den vorgetragenen Pitch, das ist sehr visuell. Ja, das ist so wie, und genauso Hollywood. Fühlt es sich an, du lehnst dich zurück, ne? Ja, du lehnst dich zurück und du hast 12 Minuten lang, weiß ich bis heute, weil darauf wurde optimiert, das ist was genau, 12 Minuten lang. 12 Minuten lang hast du eine gute Zeit. Das ist Visual Storytelling. Das macht richtig Spaß zuzugucken. Du wirst durch so einen Film geführt. Und das funktioniert nicht, wenn du da mit deinen Handout-Decks ankommst. Und dann kommen Gründer und sagen, ja, aber das ist ja Aufwand. Da muss ich ja 2 Decks pflegen. Und dann sage ich, ja, das ist aber vielleicht das wichtigste Dokument deines Gründerlebens. Also überleg mal, wie wichtig jetzt Fundraising für dich ist. Wenn es nicht so wichtig ist, dann ist das vielleicht der falsche Weg für dich. Wenn es nicht mal wichtig genug ist, dass du 2 verschiedene Versionen anfertigst.
Ja, hängt ja auch ein bisschen Price-Tag dran, ja? Also hängen ja zum Teil in so einer A auch mehrere Millionen Euro dran. Da solltest du vielleicht auch ein bisschen Zeit und Muße reinstecken.
Genauso ist es, und das sage ich in diesen Zeiten umso mehr. Du musst in diesen Zeiten, wo es eben schwieriger geworden ist oder aktuell schwierig ist, Geld zu bekommen, musst du einfach an jedem Schräubchen, das du hast, drehen. An jedem, um deine Chancen zu erhöhen. Und dazu gehört dann auch das Schräubchen, das Deck muss sitzen, du hast keine zweite Chance, das muss sofort sitzen. Dazu gehört auch eben das visuelle Storytelling im Pitch selbst, wenn du vorträgst, muss sitzen. Das muss alles sitzen, damit du deine Chancen erhöhst. Und du hast recht, es geht einmal darum, heute geht es für viele darum, ob sie überhaupt Funding bekommen. Ja. Aber das zweite ist dann natürlich, wenn sie Funding bekommen, tatsächlich der Price Tag. Und das sind so Schräubchen, die können dann auch dazu führen, dass du, wie Malte zum Beispiel, der ursprünglich mal 12 Millionen raisen wollte und dann ist eine sehr kompetitive 20-Millionen-Runde geworden am Ende, dass du halt auch nochmal die Performance massiv steigern kannst, indem du diese Dinge alle richtig machst.
Jetzt ist genau vielleicht eine Frage zum wirklichen Vortragen, ne? Weil Dinge richtig machen, sagen wir mal so, wir haben jetzt ein sehr, sehr gutes Deck, ja, das ist wohl überlegt, das ist wohl strukturiert, das hat auch wirklich genau diese 6 Determinanten, die du erwähnt hast. Und dann gibt es jetzt wirklich den Moment des Pitchens, ja, also Leute, die wirklich vortragen. Was würdest du sagen, ist da heute wichtiger denn je? Oder was sind da so Fehler, die dir auffallen? Ich meine, was ich öfter mal sehe, ist so, Leute kommen, ganz wenige, aber Gründerinnen kommen eigentlich so unvorbereitet oder ungeübt da rein, ja. Also die sagen so, hey, ich bin eigentlich sehr gut mit Menschen, ich bin ein guter Sales-Typ, ich kann das, ich mach das aus dem Ärmel, don't get me wrong.
Das sind die Schlimmsten.
Und gehen da mit so einer, weißt du, gehen mit so einer selbst, vielleicht etwas überzogenen Selbstsicherheit, Arroganz da rein, ne? Ist es ein Thema, was du auch siehst?
Boah, 100%ig. Es ist tatsächlich beim Präsentieren vielleicht sogar das Nummer-1-Thema, das ich sehe, ist, dass nicht ausreichend geübt wird. Und das finde ich fahrlässig. Das ist grob fahrlässig fast schon, das zu tun, weil es eben um so viel geht. Ich meine, es ist natürlich so, man will auf der einen Seite auch nicht dem Gründer zu viel Last auf die Schultern packen und sagen, ey, das ist das Make or Break für deine unternehmerische Zukunft mit diesem Startup, ob du Funding bekommst. Für viele ist das so. Aber das siehst du, diese Tatsache, dass es das ist, das ist vielleicht einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für deine unternehmerische Karriere ist, wenn du den VC-backed Path gehen möchtest. Ja, das spiegelt sich nicht wieder in der Vorbereitung der meisten Gründerinnen und Gründer für einen Pitch. Genauso ist es. Und ich will jetzt die Überschrift ziehen, vielleicht ist es das letzte Mal hoffentlich heute. Also das Thema Beispiel Malte. Ich habe ja gesehen, wie die Jungs sich vorbereitet haben. Ja, unfassbar, ja, und da sprechen wir von einem Startup, das schon sehr viele Mitarbeiter hatte, wo du wirklich sehr viel Last auch auf den Gründern hast, was Operational Daily Business angeht. Ja, die haben sich aber zurückgezogen, haben verschiedene Story-Varianten ausprobiert. Ja, haben gesagt, Variante A, B für das Slide, für das Problem-Slide zum Beispiel oder auch den Problembereich, so wo du über die Probleme sprichst. Das ist Variante A, B gegeneinander getestet, geübt, gechallenged. Und das war dann so, dass du am Ende zwei Malte um 3 Uhr nachts aufwecken, so ein klassischer Fall, 3 Uhr nachts aufwecken können. Der war aufgestanden und hätte, bam, seine 12 Minuten runtergeratet hat, aber nicht unnatürlich, sondern richtig, richtig gut. Ja, also viel zu wenig Vorbereitung. Und das ist der Erfolgsfaktor Nummer 1, nicht nur für Pitches, nicht nur für Fundraising-Pitches, für jede Art von Präsentation. Kann dir jeder Pitch-Coach, Präsentationscoach da draußen erzählen, Nummer 1 Erfolgsfaktor ist Vorbereitung.
Jetzt lass mich da mal kurz gegentreten, weil ich meine, du bist vielleicht ein junges Team, du hast noch nicht so viel Erfahrung, du bereitest dich sehr viel vor, ziehst dich zurück, sprichst das durch, machst jetzt dieses A oder B, aber wer gibt mir denn die Sicherheit, was besser funktioniert? Also was wäre deine Empfehlung? Machst du das vor Mitarbeitenden, machst du das vor anderen GründerInnen? Also wie kriegst du denn ein Feedback rein, was denn besser ist, A oder B? Ja.
Geile Frage. Kurzer Werbeblock, am besten kommst du einfach in mein Programm und kriegst das Feedback von mir. Werbeblock zu Ende. Also, was man unterschätzt, und das sehe ich tatsächlich auch in meinem Programm, ja, da kriegen die Gründer Feedback von mir, aber da kriegen die auch Feedback von anderen Gründerinnen und Gründern.
Ja.
Und wir dürfen nicht unterschätzen, und das unterschätzen die meisten auch, die zu mir kommen, wie wichtig Peer-Feedback ist. Am Ende brauchst du schlaue Menschen, die dir zuhören. So, und das können tatsächlich deine Mitarbeiter sein. Noch besser finde ich, also am besten, was heißt am besten, noch besser als Mitarbeiter sind andere Gründerinnen und Gründer.
Oder Investoren aus dem Freundeskreis, das wäre natürlich noch
oder
ideal.
Definitiv. So, du brauchst einfach Leute, die dir zuhören. So, da, aus zwei, also, das eine ist, du übst dich im, und das kennen wir alle, wie, was für ein Unterschied das ist, wenn du vor an deinem Schreibtisch in deinem Zimmer irgendwas übst, versus da ist jemand, der hört dir zu. Und selbst wenn es deine Frau ist oder dein Mann ist, ist das schon ein Game Changer.
Ja. Ja,
also auch vom Gefühl her. Also erstmal übst du die Situation und das zweite ist, du kriegst Feedback. Und glaubt mir, das ist alles nicht, kein Rocket Science. Es geht darum, wie verstehen die das? Verstehen die, was ihr macht? Deswegen oft auch gut, Leute zu fragen, die smart sind, aber überhaupt keinen Plan haben von eurer Industrie oder dem, was ihr macht. Und einfach mal, da findet jeder Menschen da draußen, die einem zuhören und die smart sind. Und das ist schon mal Gold wert. Das zeigt die Erfahrung. Also das ist das Beste, was man mitmachen kann. Und dann das andere natürlich sehr, ich kenne so ein paar schlaue Gründer, die auch in meinem Programm haben gesagt, wir gehen jetzt sehr bewusst so auf Pitch-Contests, obwohl wir, das ist eigentlich gar nichts für uns, wir erhoffen uns da gar nichts. Eigentlich will ich auch gar kein Geld teilweise von denen, die da in der Jury sitzen. Es geht da einfach darum, diese Situation zu üben. Ne? Und da gibt es heutzutage ja auch sehr viele Optionen da draußen, an irgendwelchen Pitch-Contests etc. Teilzunehmen und gar nicht jetzt mit irgendwie, nicht das, kein Ego Drama draus machen, ja, weil viele dann denken, ja, aber ich bin doch hier der geile Gründer, was soll ich jetzt auf so einen Pitch-Contest von der Hochschule oder irgendwas? Es geht darum, die Situation zu üben. Und als letztes noch, du hast was am Anfang gesagt, da kann ich nur zustimmen. Am schlimmsten sind die, die denken, sie können es richtig geil. Ja, ist also gerade so die so ein Sales-Gain haben, ich mag nicht verallgemeinern, aber es ist so Sachen, was man mal gerne sieht, ja. Das ist so jemand, die so ein Sales-Gain haben, die sagen, ey, ich bin hier geborene Verkäufer und dann kommen die und die kommen nicht zum Punkt, die es ist alles zu lange, es ist viel zu sehr Sales, viel zu wenig Inhalt, da, 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 so. Wohingegen ich, also eine meiner Lieblingszielgruppen sind tatsächlich Techies, weil eine Sache, ich habe sehr viel in meinem Leben mit Techies zusammengearbeitet, eine Sache, die ich liebe, und da habe ich jetzt auch so ein paar in meinem Programm, die sind oft sehr nerdy, was Lernen angeht und auch sehr nüchtern. Die sagen, okay, ich habe da ein Gap, die haben eine gute Selbsteinschätzung sehr oft, sondern ich habe da eine Gap und hilf mir. Und dann sind die so richtig nerdy, sind auch die besten Studenten, ja, also in meinem Programm. Und ich mag es, meine Gründerinnen und Gründer, mit denen ich zusammenarbeite, als Studenten zu bezeichnen, weil das ist das Mindset, das sie haben müssen, das ich wichtig finde. Das sind richtig gute Studenten oft, weil die so, sie ziehen sich den Kram rein und dann adaptieren die den und dann mögen die A-B-Tests und dann ist Ken, da kannst du nochmal da drauf schauen und dann kommen auch die besten Fragen, so du hast da aber das gesagt, aber da steht das, wie bringe ich das zusammen? Und die haben diesen Willen, richtig diesen Willen, das richtig gut zu mastern und sehen, dass sie da eine Gap haben. Schwierig ist tatsächlich, wenn dieses Bewusstsein nicht da ist, dass du das eigentlich gar nicht so gut machst und es vielleicht einfach so machst, wie du es dein Leben lang schon gemacht hast.
Jetzt sind wir in einer Zeit post-Corona, ist genau, wo viele der früher physisch stattgefundenen Pitches und so eine natürliche Atmosphäre und so Interaktion, Menscheninteraktion sich verlagert ins Digitale. Und du hast von selber schon angesprochen, es wird dann per Zoom gepitcht oder hier und da. Was ist heute anders und was muss man vielleicht als GründerIn beachten, weil es sozusagen aktuell digital läuft?
Eins meiner Lieblingsthemen tatsächlich. Unsere Aufmerksamkeitsspannen sind niedriger, als sie jemals waren. Wir leben in einer TikTok-Age. Ja, wir leben in einer Age, wo wir uns nur noch ganz selten vor den Fernseher setzen und uns einen 2-Stunden-Film anschauen. Ich habe jetzt tatsächlich am Sonntagabend mit meiner Frau nach weiß ich nicht wie langer Zeit, vielleicht nach einem Jahr, das erste Mal einen Film geschaut, wieder abends. Aber auch da unterbrochen, über 2 Tage verteilt. Also, wir sind es halt gewohnt, inzwischen kurze Story-Formate uns reinzuziehen. Informationen müssen kurz sein, schnell und es muss immer ganz viel bam, 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 boom, pow, wow. Ja, also muss immer ganz schnell scrollen, nächste Story, Kontrast, bam, bam, bam. So, und das muss man erstmal sich vor Augen führen, dass das so der Fall ist. Deswegen können wir heute gar nicht mehr so pitchen, wie wir es vor 20 Jahren gemacht haben. Auch um das Reptilian Brain zu triggern. Das muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Dann führt das auch dazu, dass wir, das habe ich eben angesprochen, großes Thema, wenn wir remote pitchen, siehst du nicht, was bei der anderen Person gerade abgeht. Also partiell. Ja, aber du siehst jetzt zum Beispiel eben nicht, was ist, also bei mir ist es oft so, auf dem einen Screen ist Slack offen, Gmail offen, auf dem anderen ist mein LinkedIn-Feed offen, WhatsApp offen. So, und was du als Gründerin und Gründer nicht siehst und oft nicht dir nicht darüber bewusst wirst, ist, dass dem Moment, wo du anfängst zu pitchen, du konkurrierst um meine Aufmerksamkeit mit meiner Frau, die mir eine WhatsApp-Nachricht schickt, mit einer Gründerin, die mir eine E-Mail schickt und in meinem Postfach links ist, mit Julius, der irgendwie gerade was Neues bei LinkedIn gepostet hat und das sehe ich da gerade aufpoppen. Überall Distraction und du siehst auch nicht, dass ich hier unten mein Handy habe. Ja, du siehst das nicht, dass das hier unten ist und was da gerade an Nachrichten reinkommt. Hier kommt gerade von meinem Marketing-Mitarbeiter, kommt eine Slack-Nachricht rein. So, das siehst du alles nicht und das ist in einem In-Person-Setting anders.
Ja.
So, da hast du natürlich auch mal so die Leute, die ein bisschen unhöflich sind, auf ihr Handy gucken zwischendurch, aber ansonsten gucken die dich an. Das, was passieren kann, ist, dass die Gedanken nicht bei dir sind. Aber ansonsten sind die Augen auf dir, die Aufmerksamkeit ist zum Großteil auf dir und das checkst du im Remote-Setting teilweise nicht. Und es ist auch leichter zu escapen für Leute wie mich, die hier sitzen, weil du es eben nicht checkst. So, und deswegen ist es umso wichtiger, diese Aufmerksamkeit zu halten. Geiles visuelles Storytelling, gut vorbereitet sein, und den, also wirklich eine immersive Story zu erzählen, ja, die den auf der anderen Seite reinzieht, sodass der idealerweise der oder die gar nicht die Chance hat, nach links und rechts und nach unten zu schauen. Und also, da kommt auch noch viel mehr hinzu. Guck mal, da siehst du jetzt gerade, du siehst es, unsere Zuhörer nicht, da ist ein Fenster, ja, was da manchmal passiert ist, manchmal ist da mein Gärtner so davor und dann sehe ich da meinen Gärtner, der da rumläuft. Letztens ist hier ein Eichhörnchen vor meinem Fenster rumgelaufen, fand ich süß. Das sind alles so Ablenkungen, die du in so einem Meetingraum nicht hast. Ja. Also habe zumindest noch kein Eichhörnchen in einem Meetingraum bisher gesehen. So, das ist das eine. Das andere ist, und das unterschätzen viele, die persönliche Beziehung ist ja gerade im Early-Stage-Bereich, also überall, im ganzen Business. Aber gerade so im Early-Stage-Bereich, wo ja alle sagen, und es ist auch so, it's all about the founder, geht es ja ganz stark darum, diese persönliche Beziehung aufzubauen. Und die eine Hürde ist, diese persönliche Beziehung aufzubauen, wenn du nicht im selben Raum bist. Aber, was viele gar nicht, worüber sich gar nicht bewusst werden, den Moment, wo du auf den Share-Slide-Deck-Button klickst, was passiert dann? Dann habe ich hier vor meinem großen Screen, gucke ich direkt auf das Slide. So 80-90% meines Bildschirms ist Slide. Hilft mir das jetzt, um eine persönliche Beziehung aufzubauen? Geht so. Du bist dann auf einmal nur noch kleines Detail auf dem Screen. So, stell euch das mal umgekehrt in einem Real-Life-Setting vor. Es ist absurd. Ja, also da steht halt oder sitzt ein großer, relativ großer, normaler Mensch so vor dir. Und wirkt da mit seinem gesamten Körper, mit seinem Dasein. Und der hat dann auch Slides mitgebracht, die er präsentiert. Aber das wandelt sich im Remote-Setting auf einmal zu, 80-90% der Show ist gerade sind Slides. Und ich sehe da so einen kleinen Kopf da oben. So. Das ist erstmal eine Herausforderung per se. Ja, die kann man auch nicht wegzaubern. Es gibt nur Dinge, die man tun kann, um das Problem zu lindern. So, und über eine haben wir jetzt schon ausreichend gesprochen, das sind einfach geile Slides zu haben, so dass die magnetisierend sind. Und das andere ist, dass du schaust, also erstmal auch mit deinem, wo 99% der Gründer und Gründer, auch generell Leute, machen sich keine Gedanken dazu, wie sitze ich wirklich eigentlich hier vor der Kamera. So, was ist der richtige Ausschnitt? Und dann hast du halt die Klassiker, wo du den Leuten in die Nase schaust, wo du ganz komische Winkel hast, wie oder nur so einen Ausschnitt vom Gesicht siehst. Es ist wichtig, sich Gedanken zu machen, was man sieht auf dem Screen, so dass die andere Seite zumindest so ein Hauch von persönliche, dass da so etwas entsteht, dass du auch zum Beispiel jetzt in unserem Fall hier, mir ist immer wichtig, dass man sieht so meinen Oberkörper und meine Hände, wenn ich gestikuliere. Ja, das ist so ein Teil der Gesamtwahrnehmung. Statt jetzt irgendwie einfach nur, wenn ich jetzt hier einfach nur so meinen Kopf in die Kamera halten würde, so, Also das sind so kleine Details, ja, vorher Gedanken machen, wie sitze ich da, wie ist der Kameraausschnitt, wie wirke ich besser als Person. Und dann, kleiner Hack für alle da draußen, da geht es nicht nur um Fundraising, sondern generell, wie oft ich tagtäglich in Meetings, Remote-Meetings sitze und sage, kannst du jetzt bitte mal das Sharing aufheben? Ich hasse das, wenn dann nämlich, da dieses eine Slide ist, und eigentlich gehst du schon in eine Diskussion rein, keiner braucht das Slide mehr, aber es ist halt ja. an. So, und alle, und es ist weiterhin der volle Fokus auf das Slide. So, dem Moment, wo du dein Slide-Deck nicht mehr brauchst, bitte, bitte, mach den, entschere es, wie heißt es, unshare es, nimm es weg, so, dass ich dich in voller Pracht sehen kann.
Dass du den Gegenüber in voller Pracht sehen kannst und Relationship mehr aufbauen kannst. Ich habe eigentlich noch viele weitere Themen hier auf dem Zettel stehen. Jetzt haben wir hier schon 50 Minuten voll heute. Das heißt, ich werde dich nötigen, nochmal zurückzukommen. Wir haben nicht gesprochen über den Prozess. Wie setzt man eigentlich einen Prozess auf im Fundraising? Ja, das können wir, glaube ich, einen Abend führen. Wir haben nicht gesprochen über genau das, was du gesagt hast. Wie kann ich denn vielleicht, bevor ich überhaupt ins Fundraising gehe, schon mal Relationships und Netzwerk an potenziellen Investoren aufbauen und wie bespiele ich das vorab, ja. Wir haben über viele Aspekte nicht gesprochen, aber ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass wir über so viele spannende Sachen gesprochen haben, die, glaube ich, GründerInnen, die heute zugehört haben, sehr, sehr helfen werden. Wer davon mehr möchte, ich glaube, du hast es zumindest einmal erwähnt, bei dir im Programm hat man, glaube ich, einen guten Anlaufpunkt, aber von meiner Stelle erstmal vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr vielen spannenden Insights und deine Erfahrungen zum Thema Fundraising. Das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ich lasse dich trotzdem noch nicht nach Hause, weil ich gehe gerne lecker essen und auch in Hamburg. Und Abschlussfrage hier bei uns im Podcast ist immer eine Empfehlung von dir für einen Frühstücksplatz, Lunch, Dinner, could be anything. Wo sollten unsere Artisten, wenn sie mal in Hamburg sind, unbedingt mal vorbeigehen zum Essen?
Lokmam Kurs. Ich habe ja türkische Eltern, türkischen Hintergrund, bin in Hamburg als Einwandererkind aufgewachsen und deswegen werde ich gerne mal gefragt, Iskender, wo kann man in Hamburg gut türkisch essen gehen? Mhm. Und da gibt, also ist eigentlich traurig, weil so viele richtig gute Antworten gibt es darauf nicht, also Optionen so, aber es gibt eine richtig gute Antwort darauf. Das ist das Lokmam in der Sternschanze. 1A türkisches Essen. Ich glaube, Google sieht das ähnlich. Ich bin ein großer Bewertungsgucker vorher immer. Und da weiß ich, das sind so 6.000 Bewertungen bei einer Bewertung von 4,8. Ich glaube, mehr brauche ich nicht sagen.
Lokmam, packen wir wie immer in die Shownotes. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses energetische Gespräch zum frühen Morgen. Ich gehe empowered und mit vielen neuen Ideen hier raus. Iskender, wir hören uns auf jeden Fall wieder und wünsche dir eine tolle Restwoche. Und ich hoffe, zeitnah deutlich mehr gute Pitches, die es in die Hall of Fame bei dir schaffen. Vielen Dank.
Oh, bitte, ja. Danke dir.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und konntet auch viele wertvolle Informationen für euer eigenes nächstes Fundraising mitnehmen. Solltet ihr Feedback für uns haben, kritischer Natur oder Lob, wir freuen uns sehr über eine Direktnachricht auf LinkedIn, gerne an mich selbst oder an info@artist.net. Freuen uns ebenso übers Teilen natürlich des Podcasts und eine gute Bewertung im Podcast-Shop eurer Wahl. Wenn ihr Wünsche habt, welche Gäste wir hier mal einladen sollten oder Themenvorschläge habt, dann meldet euch auch super gern. Das war es erstmal von mir für diese Woche. Wünsche euch eine produktive und vor allen Dingen erfolgreiche Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Das war's, der Julius. Ciao, ciao.